Wie der Titel dieser Folge es bereits verrät, ist sie nichts für sensible Kinderohren. Eltern rate ich, erst einmal vorzuhören. Jason und Medea sind Flüchtlinge. Schon vor langer Zeit, damals, als Jason sie auf der Argo mitgenommen hat, hat Medea ihre Heimat Kolchis am Schwarzen Meer hinter sich gelassen. Und nun sind Jason und Medea auch in Jasons Heimat, Iolkos, nicht mehr erwünscht. Als Medea die Töchter von Jasons Onkel Pelias dazu gebracht hat, ihren eigenen Vater umzubringen, mussten sie fliehen. Doch diesmal glauben sie, endlich einen friedlichen Hafen gefunden zu haben. Korinth. Kreon, der Herrscher von Korinth, lässt Jason und Medea gewähren. Sie dürfen bleiben. Und tatsächlich kommt ihr Leben hier in Korinth etwas zur Ruhe. Jason und Medea gründen eine Familie. Sie haben zwei Söhne, Mermeros und Ferris. Die kleine Familie lebt 10 Jahre lang glücklich in Korinth, bis plötzlich ein Gerücht die Runde macht. König Kreon, so erzählt man sich in der Stadt, wolle seine hübsche Tochter Glauke mit Jason verheiraten. Für beide eine gute Partie. Doch was ist mit Medea? Diese barbarische Zauberin und ihre Kinder will Kreon loswerden. Medea wird verbannt. Und was sagt Jason dazu? Jason hat scheinbar nichts dagegen. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Medea kann es erst nicht glauben, doch es stimmt. Kreon hat beschlossen, Jason mit seiner Tochter Glauke zu vermählen. In anderen Versionen heißt Glauke übrigens Kreusa. Medea und ihre Kinder sind dem König dabei ein Dorn im Auge. Kreon erkennt, dass seine Entscheidung Medea wohl kaum gefallen wird, und er weiß, wozu die Zauberin fähig ist. Medea ist gefährlich. Also ist die Sache für Kreon klar. Medea muss weg. Er jagt sie aus der Stadt. Medea weigert sich. Sie weint, tobt, bittet um Gnade und erhält ein Ultimatum. Bis morgen vor Sonnenaufgang habe Medea Zeit, ihre Sachen und ihre Kinder einzupacken und aus Korinth zu verschwinden. Ansonsten würde ihr Schlimmeres bevorstehen. Medea wischt sich die Tränen von den Wangen und besinnt sich ihrer Kraft. Sie, Medea, die Enkelin von Helios, der Sonne selbst, wird nicht vor einem so niederen Geschlecht wie dem Geschlecht der Korinther niederknien. Von Sisyphos, dem machtgierigsten Mörder und intrigantesten Vergewaltiger, wurde diese Stadt gegründet. Und ausgerechnet die Korinther wagen es, sie, Medea, eine Barbarin zu nennen? War es nicht Sisyphos, der einst ein Orakel befragte, um herauszufinden, wie er seinen eigenen Bruder töten könnte? Und als das Orakel ihm riet, zeuge Kinder mit Tyro, der Tochter deines Bruders, diese Kinder werden den Mord vollbringen, da zögerte Sisyphos doch nicht. Schwängerte seine eigene Nichte Tyro, um die Mörder seines eigenen Bruders zu zeugen. Von solchen Menschen würde Medea sich nicht mit Füßen treten lassen, nicht ohne Konsequenzen. Medea schwört Rache. Und vielleicht denkt Medea an Tyro. Arme, tapfere Tyro. denn irgendwann erfuhr Tyru vom Orakelspruch. Sie erfuhr, dass Sisyphos sie aus purer Machtgier misshandelt hat. Erfuhr, dass sie, Tyru, die Mörder ihres eigenen Vaters geboren hat. Um ihren Vater zu retten, hat Tyru das Leben genommen, das sie gab. Medea schmiedet Rachepläne, doch sie hat nur wenige Stunden Zeit. Was soll sie tun? Da erscheint Jason, aber anstelle einer Entschuldigung erklärt er, Medea sei selbst schuld an ihrer Verbannung. Sie habe mit ihrer Wut und ihren Forderungen nun das Königshaus endgültig vor den Kopf gestoßen. Sie könne sich glücklich schätzen, nur verbannt zu werden. Doch käme er, Jason, nun in Freundschaft zu Medea. Er wolle ihr gerne Geld geben, damit sie nicht völlig mittellos in die Verbannung gehen müsse. Medea kann es kaum fassen. Du bist nicht gutmütig, Jason. Nein, du bist schamlos, mir unter die Augen zu treten. Und Medea erinnert ihn mal wieder an alles, was sie für ihn getan hat. Ohne Medea wäre Jason nichts. Er wäre sicher längst tot. Deine eigenen Männer, Jason, können es bezeugen. Die feuerspeienden Stiere, die erdgeborenen Krieger, der niemals schlafende Drache, das goldene Vlies. Ich habe meinen Vater und meine Heimat verraten und bin mit dir geflohen. Als wir endlich in Iolkos angekommen sind, habe ich für dich Pelias aus dem Weg geräumt und nach alledem fällt dir nichts Besseres ein, als mich und deine eigenen Kinder aufzugeben und dir eine neue Frau zu suchen? Du scheinst zu glauben, Jason, dass die Götter von damals nicht mehr existieren, wenn du meinst, ein solcher Eidbruch würde nicht bestraft werden. Jasons Hand nähert sich in einer beruhigenden Geste, doch Medea zischt. Fass mich nicht an, Jason. Dieser Körper gehört dir nicht mehr. Jason erklärt, er sei der Meinung, dass er Medea nicht so viel schulde wie den Göttern. Er sagt, es sei Aphrodites Werk. Eros habe den Pfeil geschickt und damit Medea gelenkt. Es sei vermessen von Medea, so zu tun, als habe sie bei alledem nur verloren. Schau dich um, Medea. Du wohnst im zivilisierten Griechenland. Du genießt das hiesige Recht, hast gelernt, es zu achten und konntest dir hier sogar einen Namen machen. Ohne mich wärst du jetzt eine unbekannte Frau in irgendeinem fremden, weit entfernten Land. Ach ja? Gut, Jason. Wohin soll ich denn jetzt fliehen in deinem großartigen Griechenland? In meiner eigenen Heimat bin ich Feindin, seit ich dir geholfen habe. Soll ich vielleicht nach Iolkos zurück und Pelias Töchter fragen, ob sie mich bei sich aufnehmen? Natürlich, Medea. Ach, unser Vater, der war ja schon alt. Komm herein, mach's dir gemütlich. Dafür, dass ich alle für dich betrogen habe, für dich gemordet habe, Jason, hatte ich nur eines von dir verlangt. Ehelichen Schutz. Einen treuen Ehemann habe ich an dir, wenn ich deinetwegen nun nicht nur als uneheliche und damit ehrlose Frau dastehe, sondern auch als Heimatlose, als Obdachlose. Sag es mir, Jason, wo soll ich hin? Schrei nicht so, Medea, du musst immer so schreien. Gäbe es die Kinder nicht, könnte man dir vielleicht noch vergeben, dass du dich eben in eine andere verliebt hast. Ich habe es nicht aus Liebe zur Königstochter getan. Du bist eine schöne Frau, Medea. Unter anderen Umständen wäre alles anders gelaufen. Aber wir sind Flüchtlinge. In dieser Situation sind wir gezwungen, Kompromisse einzugehen. Wärst du nicht so eifersüchtig, würdest du erkennen, Medea, dass ich unseren Kindern mit diesem Schritt zu mehr Reichtum und Ehre verhelfe, als es sonst je möglich gewesen wäre. Gib doch zu, dass du nur Angst hattest, bis an dein Lebensende mit einer Barbarin zu leben. So geht es hin und her, bis Jason Medea ein letztes Mal sein Angebot unterbreitet. Er wolle ihr Geld geben, könne Beziehungen spielen lassen, damit sie irgendwo unterkommt. Medea lehnt ab. Von schlechten Menschen nehme sie keine Geschenke an. Dann verschwindet Jason. Medeas Kopf pocht. sie wird sich nicht beugen. Sie wird König Kreon und seine Tochter Glauke umbringen. Jason genauso. Nein, Jason soll leiden. Das schwört Medea sich. Und dann wird sie diese schreckliche Stadt hinter sich lassen. Langsam zeichnet sich vor Medeas innerem Auge ein Racheplan ab. Da kommt plötzlich auf der Landstraße vor ihrem Haus ein Reisender vorbei. Medea erkennt ihn. Es ist Ägeus, ein alter und guter Freund. Woher diese beiden sich kennen, habe ich leider nicht herausfinden können, aber Euripides scheint vorauszusetzen, dass sie sich kennen. Ägeus ist der König von Athen. Erfreut begrüßt er Medea und klagt ihr sein Leid. Er ist nun schon zum zweiten Mal verheiratet, doch der Nachwuchs bleibt aus. Ägeus will Kinder. Er braucht einen Thronfolger, darum sei er gerade nach Delphi gereist, um das Orakel zu befragen, wie er denn endlich Kinder bekommen soll. Aber der Spruch des Orakels ist für Ägeus völlig unverständlich. Du sollst den vorragenden Zipfel des Schlauchs nicht lösen, bevor du wieder am väterlichen Herd angekommen bist. Der väterliche Herd, das ist bei Ägeus Athen, so viel ist klar. Aber was für ein Zipfel? Und welcher Schlauch? Um den Spruch zu deuten, ist Ägeus nun auf dem Weg nach Troisen zu König Pittheus, einem alten Freund und Kampfgenossen. Medea sagt, das sei eine gute Idee. Pittheus, der Sohn des Pelops, gilt als besonders weise. Auch wenn man sich erzählt, dass auf seiner Familie ein Fluch liegt, gehört Pittheus nicht zu den Tantaliden? Naja, jedenfalls kann Medea zwar den Orakelspruch auch nicht deuten, aber sie könnte Ägeus sicher mit dem Kinderkriegen behilflich sein. Zufällig will sie gerade fort aus Korinth und sucht ein neues Zuhause. Vielleicht würde Ägeus sie ja bei sich in Athen aufnehmen. Im Gegenzug könnte Medea Ägeus das ersehnte Kind gebären. Ägeus hat zwar nicht damit gerechnet, doch ihm gefällt die Idee. Es ist abgemacht. Als Ägeus fort ist, geht Medea in ihr Zimmer, findet ihr schönstes Kleid und wendet einen brutalen Zauber darauf an. Dann ruft sie ihre Söhne zu sich. Hier, meine Kleinen, bringt dieses Geschenk der Prinzessin und bittet sie darum, euch bei sich aufzunehmen. Hier seid ihr besser dran als bei eurer armen Mutter im Exil. Die Kinder gehen und Medea schaut ihnen nach. Die Prinzessin, Glauke, wird nun ihr falsches Geschenk bekommen. Die Kinder können vom Zauber nicht getroffen werden. Erst wenn Glauke das Kleid angezogen hat, wird der Zauber sich entfalten. Glauke wird am lebendigen Leibe verbrennen. Das wird die Strafe fürs Königshaus von Korinth. Mit etwas Glück verbrennt der gesamte Palast. Und Jason? Den soll ein noch größerer Schmerz treffen. Medea will ihm alles nehmen, was ihm lieb ist. Seine Braut wird sterben. Und dann wird Medea ihm auch seine Kinder nehmen. Nie wieder soll Jason seinen kleinen Lieblingen wieder in die Augen sehen können. Nichts kann Jason mehr verletzen. Medea weiß, dass auch sie selbst davon getroffen werden wird. Doch um Jason zu treffen, muss sie es hinnehmen. Die Gesichter ihrer Kinder würden Medea, sagt sie sich, sowieso nur an Jason erinnern. Medea schließt alle Empathie, alles Mitleid weg, vergräbt es tief in ihrem Innern. Die Kinder kommen zurück vom Palast. Sie haben das Geschenk übergeben. Medea erträgt ihren Anblick nicht und schickt sie ins Haus. Kurz darauf kommt die Nachricht. Glaukes Kleid wurde zu Feuer. König Kreon ist seiner schreienden Tochter zu Hilfe gekommen, doch sobald er sie berührte, ging der Zauber auch auf ihn über. Vater und Tochter sind tot. Medea atmet. Dieser Teil des Plans hat funktioniert. Nun sind die Kinder dran. Wie betäubt spricht Medea sich Mut zu. Es nützt jetzt nichts mehr zu zögern. Es muss jetzt schnell gehen, selbst wenn sie es nicht täte. Nachdem die Kinder der Glauke das Kleid gebracht haben, werden sie als erste von den Korinthern gelyncht werden. Besser sie sterben durch die mütterliche Hand. Medea greift nach ihrem Schwert und geht ins Haus. Jason hatte sofort verstanden, dass Medea hinter Glaukes und Kreons Tod steckt und sich auf den Weg zu ihr gemacht. Als er im Haus ankommt, verflucht Medea ihn. »Du, Jason, wirst eines Tages von deinem eigenen Ruhm, der Argo selbst, erschlagen werden.« Dann zeigt sie ihm das blutige Schwert in ihrer Hand und weist auf das Zimmer, in dem die Kinder liegen. Jason stürmt hinein. Sobald Medea Jasons Schmerzensschrei hört, ruft sie ihren Vater, Helios die Sonne, an und er schickt ihr ihren Drachenwagen. Jason bittet sie weinend, dass sie ihm zumindest die kleinen Körper überlassen solle, doch Medea verneint. Sie selbst würde die Kinder beerdigen. Auf ihrem Drachenwagen fliegt Medea zu einem Heiligtum der Hera in Akraia und begräbt die Kinder dort, weit entfernt von Korinth, um sie davor zu bewahren, von den wütenden Korinthern geschändet zu werden. Dann steigt Medea wieder in ihren Drachenwagen und fliegt nach Athen. Es gibt wie immer alternative Versionen dieses Mythos. So wird auch erzählt, dass Medea ihre Kinder lebendig zurücklässt und sie von den Korinthern getötet werden. Wieder woanders heißt es, Medea habe Glauke bzw. Kreusa und Kreon nicht durch ein verzaubertes Kleid getötet, sondern den gesamten Palast angezündet und so die Königsfamilie verbrannt. Doch wie geht es weiter mit Medea? Medea kommt nach Athen und König Ägeus hält sein Wort. Wie besprochen, nimmt er Medea bei sich auf, heiratet und schwängert sie. Schon bald gebiert Medea ihm den erhofften Sohn, den sie Medos nennen. Ägeus ist glücklich. Endlich hat er einen Thronfolger. Doch auch hier in Athen hält Medeas Familienglück nur für eine kurze Zeit. Noch bevor Medos volljährig ist, kommt ein anderer junger Mann nach Athen und erklärt, er sei der rechtmäßige Thronfolger. Der junge Mann sagt, er heißt Theseus. Er sei aus Troisen und Ägeus sei sein Vater. Das kann ja jeder sagen. Das Gastrecht verlangt, dass Ägeus und Medea den Fremden für ein Gastmahl empfangen. In Absprache mit ihrem Mann mischt Medea Gift in den Becher des, wie sie glaubt, Hochstaplers Theseus. Doch während Theseus seinen Becher anhebt, fällt Ägeus Blick plötzlich auf das Schwert des jungen Mannes. Dieses Schwert kennt Ägeus. Es war mal sein eigenes. Bevor Theseus das Gift trinken kann, schlägt Ägeus ihm den Becher aus der Hand. Theseus hat nicht gelogen. Er ist der rechtmäßige Thronfolger. Dieses Schwert beweist es. Ihr erinnert euch sicher an den Orakelspruch, den Ägeus einst bekommen hat. Du sollst den vorragenden Zipfel des Schlauchs nicht lösen, bevor du wieder am väterlichen Herd angekommen bist. Wie ihr wisst, verstand Ägeus den Spruch damals nicht und ging, nachdem er zufällig Medea in Korinth getroffen hatte, nach Troisen, um seinen alten Freund und Kampfgenossen Pittheus um Hilfe bei der Deutung des Orakelspruchs zu bitten. Pittheus hat den Spruch so verstanden. Aegeus dürfe den vorragenden Zipfel des Weinschlauchs nicht lösen, bevor er wieder in seiner Heimat Athen angekommen sei. Eine andere mögliche Deutung wäre es zu sagen, es handle sich bei dem Schlauch um Aegeus eigenen, ganz privaten, den solle er lieber in der Hose behalten, also mit keiner Frau mehr schlafen, bevor er nach Athen zurückgekehrt sei. Statt seinen Freund aufzuklären, sagte Pittheus sich aber, dass er seine Familie gerne mit der seines mächtigen Freundes verbinden würde. Pittheus macht Aegeus betrunken und führt ihm eine junge, hübsche Dame ans Bett, Pittheus' eigene Tochter, Aitra. Betrunken schwängert Aegeus die Tochter seines Freundes. Als er ausgenüchtert hat, lässt er sein Schwert und ein paar Sandalen unter einem schweren Felsen zurück. Zu Aitra sagt er, »Falls du einen Jungen von mir bekommst und er es schafft, diesen Felsen anzuheben, dann schicke ihn mit meinem Schwert und meinen Sandalen zu mir nach Athen. Er wird mein Thronfolger sein.« Und diese Geschichte scheint Aegeus beim Anblick seines Schwertes nun endlich wieder eingefallen zu sein. Theseus wird tatsächlich zum Thronfolger ernannt und Medea, die böse Giftmischerin, wird verbannt. Auch hier gibt es noch eine andere Version der Geschichte. Medea und Theseus, so heißt es, gefallen einander und haben eine Affäre. Und deshalb verbannt Aegeus Medea, als er davon erfährt. So oder so, wieder kommt der Drachenwagen, wieder fliegt Medea davon. Und diesmal beschließt Medea, unerkannt zurück in ihre Heimat zu fliegen, nach Kolchis, auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres. Dort angekommen, erfährt Medea, dass ihr Vater, Aietes, vom Thron gestoßen wurde. Aietes Bruder, Perses, hat geputscht und herrscht nun an seiner Stelle in Kolchis. Medea sieht die Gelegenheit gekommen, ihre Schuld bei ihrem Vater zu tilgen und verhilft Aietes wieder auf den Thron, indem sie Perses tötet. Beziehungsweise in anderen Versionen heißt es, Medea hätte ihren Sohn Medos mit sich nach Kolchis genommen und der, Medos, habe Perses umgebracht. Und damit endet Medeas Geschichte. Viele Menschen hat sie auf ihrem Gewissen, doch es gibt keine Erzählung von ihrem eigenen Tod. Zumindest habe ich keine gefunden. Jason, so heißt es, wird, so wie Medea es prophezeit hat, von der Argo oder einem morschen Balken der Argo erschlagen, während er im Schatten des Schiffes ein Mittagsschläfchen hält. Nach dieser Folge habe ich das Gefühl, eine Ära geht zu Ende. Im Prinzip haben die letzten 12 Folgen auf diesen Moment hin aufgebaut und jetzt stehe ich nach langer Zeit, mehr als einem Jahr, wieder vor der Frage, was die logische nächste Folge ist. Klar ist, dass wir uns langsam, aber sicher auf Homers große Epen zu bewegen. Wie ihr vielleicht wisst, sind die Argonauten ja die Generation vor den Kriegern im Trojanischen Krieg. Das heißt, die Ilias zeigt sich schon langsam am Horizont. Aber das ist eine komplexe Geschichte, die gut vorbereitet werden will. Und so möchte ich vorher noch einige der dort vorkommenden Personen und deren Familiensagen aufarbeiten. Und das ist tatsächlich nicht weniger spannend. Eine der im Trojanischen Krieg beteiligten Familien ist in dieser Folge heute in einem Nebensatz erschienen, die Tantaliden. Vielleicht kennt ihr die Namen Menelaos und Agamemnon. Diese beiden gehören der Tantalidenfamilie an und werden im Trojanischen Krieg eine wichtige Rolle spielen. Also möchte ich mir ihre Vorfahren etwas ansehen, den Fluch der Tantaliden. Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Und vielleicht nicht nur da. Ich möchte mal wieder mit dem Chaos live in Berlin auftreten. Das Podfest steht nämlich im Oktober wieder an. Noch steht nichts Genaues fest. Ich hoffe aber natürlich, es klappt. Also wenn ihr in Berlin seid und Lust habt, dann bleibt aufmerksam, abonniert vielleicht den Newsletter oder folgt chaos.kinder auf Instagram. Wenn die Akustik es erlaubt, werde ich diese Folge, so wie sie live aufgenommen wird, auch hier im Feed hochladen. Wenn es ganz schrecklich klingt, dann muss ich sie vielleicht direkt danach noch einmal in meinem Studio in der kleinen Chaoshütte aufnehmen. Aber das werdet ihr dann schon sehen bzw. hören. Den Fluch der Tantaliden hatte ich mir tatsächlich schon als mögliche nächste Folge überlegt, bevor ich herausgefunden habe, dass Pittheus, der alte Freund und Kampfgenosse von Aegeus, auch aus dieser Familie ist. Da bin ich nur zufällig drüber gestolpert. Das heißt übrigens auch, und das hat mich verwundert, dass Theseus scheinbar auch mit den Tantaliden verwandt ist. Und das ist mal wieder so ein Moment, an dem man einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie sehr diese ganzen Figuren miteinander verwoben sind. Und wenn ihr nicht versteht, wovon ich spreche, Tantaliden und Theseus und Pittheus und Aegeus und diese ganzen Namen euch genauso überfordern wie mich meistens, dann gibt es eine gute Nachricht. Ich war nämlich fleißig und habe Stammbäume und Schaubilder gebastelt und alle gesammelt auf eine einzelne Seite gestellt. Ein Teil davon ist gratis für alle verfügbar, also schaut gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wie immer bedanke ich mich auch in dieser Folge ganz, ganz herzlich bei allen, die den Podcast punktuell oder regelmäßig finanziell unterstützen, über PayPal, Jana, Tillmann, Karina, Sandy, Markus, Christoph und Sarah. Und neu bei Steady sind Peter, Nancy und Tiana. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bedanke mich natürlich genauso sehr bei allen, die den Podcast schon länger regelmäßig auf Steady unterstützen. Ihr macht diese Arbeit möglich. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.